Ja, vielen Dank, Yves, auch für die wichtige Einleitung, was wir gehört haben schon. Es wird einem bewusst, das ganze Prinzip dieser Welt besteht darin, jedes einzelnen Menschen sein großes Ziel ist, in aller Regel sich selbst zu erhöhen. Nicht wahr? Das ist die Absicht, die Intention der Menschen, überall sich selbst zu erhöhen. Vielleicht noch nie wie in unserer Generation, mit all den Möglichkeiten, die man dazu hat, sich selbst erhöhen. Und wie viele erleiden schon hier in diesem Leben völligen Schiffbruch und Verzweiflung und Zerschmetterung in diesem Prinzip. Und der Herr sagt, wer sich selbst erniedrigt, gemeint ist vor dem allmächtigen Gott, seine Sündhaftigkeit, seine Not und seine Bedürftigkeit zugibt, der wird erhöht werden. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien in Bezug auf das individuelle Leben eines Menschen, das wir in der Bibel finden. Vielen Dank für diese Worte. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das lebendige Wort bist, dass du uns auch das geschriebene Wort gegeben hast. Jedes Wort der Bibel ist bewahrt geblieben. Gegen dem allem Anlaufen der Menschen und der liberalen Wissenschaft, die versucht, die Bibel zu diskreditieren, es wird nicht gelingen. Jedes Wort wird in Ewigkeit bleiben, das du festhalten ließest, Herr. Und wir dürfen uns mit aller Kraft darauf verlassen. Keiner wird zu Schanden werden, der sich auf dein Wort verlassen hat, danach gehandelt hat. Keiner wird verloren gehen, der das getan hat. Herr, wir danken dir für deine große Liebe, dass du die Menschen so geliebt hast, wie wir auch am Freitag gesehen haben, als wir uns Gedanken machten zum Heilsplan Gottes. Er ist der Liebe Gottes zu den Menschen entsprungen, die verloren sind, die vom Satan in die Knechtschaft abgeführt wurden, um Erlösung zu bringen, um Errettung zu geben, die Möglichkeit, von Neuem geboren zu werden, ein Kind Gottes zu werden, ein wahres Kind dieses himmlischen Vaters. Wir danken dir, du treuer Herr. Bitte sprich jetzt auch durch dein Wort zu uns. Hilf, Herr, dass dein Wort uns verändert, dass wir es zulassen, dass du uns umformst, umgestaltest, Herr, nach deinem Willen. Du allein bist würdig der Anbetung, des Lobes. Herr, wir preisen dich und hilf du, dass wir dir allen Raum geben in unserem Leben. Amen. Ja, wir sind ja mittlerweile in Lukas 22, haben also noch oder dürfen noch die letzten drei Kapitel dieses herrlichen Evangeliums betrachten. Wir haben das letzte Mal begonnen mit den ersten paar Versen, möchten da weiterfahren. Der Titel heute der Predigt heißt Das Passalam. Das Passalam. Zeitlich mit dem 22. Kapitel, zeitlich befinden wir uns ja in den letzten Tagen vor der Hinrichtung Jesu Christi, in der, was wir heute nennen, sogenannten Passionswoche. Und zwar hier mit dem ersten Vers: Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und aufgrund von dem, was nachher folgt, können wir ganz genau wissen, an welchem Tag. Und zwar dank dem Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium werden die Tage genau genannt. Und darum kann ich mit Sicherheit sagen, jetzt ist Mittwoch hier mit dem Beginn des 22. Kapitels. Es ist Mittwoch, der 13. Nisan. Der Nisan ist der erste Kalendermonat im jüdischen Kalender. Das entsprach damals dem 9. April im Jahr 32. In zwei Tagen wird dieses große jüdische Fest beginnen, nämlich das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote. Und eingeleitet musste dieses Fest werden mit den Feierlichkeiten des Passa. Das Passafest, das war der Start zum Fest der ungesäuerten Brote. Und im Passafest, da war es den Juden aufgetragen, zu gedenken, wie Gott mit ihnen gehandelt hat, damals in Ägypten, als sie immer mehr unter dieser schrecklichen Unterdrückung, Versklavung. Sie wurden zum Teil angekettet und angetrieben mit Stöcken zum Arbeiten, als sie von dieser schrecklichen Unterdrückung durch die Ägypter durch Gottes Wunderwirken befreit wurden und ausziehen konnten aus Ägypten. Und ganz speziell die letzte Plage, die Gott schickte über die Ägypter, wo alles Erstgeborene starb. Wie immer hat Gott sie vorher gewarnt. Wenn ihr den Pharao, wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, dann wird jetzt zum Schluss das geschehen. Alle Erstgeburt, alle Ältesten in den Familien, unter den Tieren, alles wird sterben. Lass mein Volk ziehen. Und er hat es nicht gemacht. Und Gott hat sein Volk, das vermischt war in dieser Bevölkerung, hat er eine Errettung gegeben. Dass sie nicht getroffen wurden von diesem Todesengel, der durch die Gassen zog. Und hat ihnen gesagt, nehmt ein Lamm, ein makelloses, einjähriges Lamm, schächtet es und streicht das Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle. Und ihr werdet verschont bleiben. Und so machten sie es. Und sie mussten das Lamm am Abend braten und essen. Und alles, was übrig blieb, musste völlig mit Feuer verbrannt werden. Es durfte nichts übrig bleiben. Und so wurde dieses schreckliche Gericht über die Ägypter vollzogen. Und das Volk Israel war verschont. Der Engel ging verschonend vorüber an diesen Türen. Das heißt Passa, verschonendes Vorübergehen. Und daran sollten sie sich erinnern, Gott hat sie befreit aus dieser schrecklichen Sklaverei, aus der Macht Ägyptens. Und wir wissen, im Neuen Testament wird dieses Bild immer wieder gebraucht für die Macht der Sünde, die den Menschen versklavt und am Schluss verdirbt. Und es gibt Erlösung davon. Durch ein Passalam. Durch ein Passalam gibt es Errettung davon. Und um das geht es in diesen Ereignissen, diesen dramatischen Ereignissen, die hier jetzt stattfinden, wo die Jünger Augenzeugen wurden. Aber das Pessachfest oder Passafest sollte auch daran erinnern, dass es eine Zeit geben wird, wo Gott sein Volk Israel noch einmal völlig befreien wird aus der Unterdrückung und der beinahe Auslöschung. Ganz am Ende der Zeit. Es ist unsere Zeit. Es ist ganz nahe gekommen. Der Herr wird sie erlösen in allergrößter Not, wenn sie zu ihm schreien und endlich ihren Messias herbeisehen, sehnen. Und er wird sie erlösen kurz vor der völligen Zerstörung durch den Antichristen, durch den Satan eigentlich. Zu diesen hohen Festlichkeiten des Passa und des Festes der ungesäuerten Brote war Jerusalem angefüllt, müssen wir uns vorstellen, angefüllt mit Menschen und mit Besuchern. Sie kamen von weit her, die Juden, die schon in der Diaspora waren, viele reisten nach Jerusalem für dieses Fest. Und das war, natürlich kamen sie früher an, das war schon am Sonntag vorher, am 6. April so, dass Jerusalem angefüllt war mit Menschen. Und wir wissen, was dort passiert ist, wie der Herr auf einem Eselfüllen reitend in Jerusalem einritt und vom Volk empfangen wurde wie ein König. 3 Tage vorher, wie ein König. Jetzt möchte ich lesen, Lukas 22, Verse 1 bis 6. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten das Volk. Sie fürchteten sich, weil sie hatten erlebt, was am Sonntag passiert war. Wie das Volk ihn fast zum König gemacht hätte, können wir nachvollziehen. Wie sehr sie das Volk fürchteten. Aber sie hatten ein Ziel. So rasch wie möglich muss er umgebracht werden. Passanat, der Sabbat danach, der heilige Sabbat danach naht. Wir müssen ihn vorher aus dem Weg schaffen. Vers 3. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, das heißt der Mann aus Chariot, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach mit den Obersten, mit den Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Wir haben das letzte Mal schon dieses schreckliche Ereignis betrachtet in Bezug auf Judas, wie wir es hier im Vers 3 lesen. Es fuhr aber der Satan in Judas hinein. Im Johannesevangelium, das Parallelereignis, das dort geschildert wird, wird gesagt, der Teufel hatte dem Judas ins Herz gegeben, Christus zu verraten. Das ist eine wichtige Lektion, die wir zusammen mit anderen Stellen im Wort Gottes hier lesen. Und ein Punkt ist so wichtig. Das ist möglich, dass so etwas passiert mit einem Menschen. Wenn wir die Schuppen von den Augen weg hätten und heute sehen würden, wie viele Menschen von Satan besessen sind, wir wären zutiefst erschrocken. Zum Glück, Gott sei Dank, hat unser Herr das verhindert, dass wir diesen Blick haben. Es wäre furchtbar zu realisieren. Aber so wichtig ist, Satan kann keinen Menschen einfach so überfallsartig in ihn eindringen und Besitz von ihm ergreifen. Sondern dem geht immer eine Vorbereitung, eine Bearbeitung des Innersten oder des Herzens voraus. Es ist eine Frage der Verführung, Schritt für Schritt. Verstehen wir? Immer tiefer und tiefer. In unserer Zeit, in dieser Endzeit, beobachten wir, dass diese esoterisch-dämonische Verführung unglaublich aktiv ist. Und zwar auf einer breiten Ebene. Ich bin mir sicher, wie das kaum je zuvor der Fall war. Immer durch die ganze Menschheitsgeschichte gab es diese Situation, dieses Thema, dass Menschen direkt von Satan immer mehr besessen und missbraucht wurden. Aber auf der Breite, wie wir das heute, man sprach ja jeweils von, das passiert im Verborgenen, daher kommt der Ausdruck okkult. Das bedeutet versteckt, verborgen. Das hat sich so verändert. Das Problem ist, Oft realisieren wir es gar nicht. Und wir wissen ja, die größte Lüge, die Satan den Menschen aufzwingen, aufdrücken konnte, war die, dass es ihn gar nicht gäbe. Das ist die absolut größte Lüge, die ihm gelungen ist. Und heute leben wir genau in dieser Zeit. Die Menschen sind, viele sind überzeugt, es gibt ihn gar nicht. Und realisieren nicht seine Aktivität, seine fiese, perfide Verführung. In der ganzen Unterhaltungsindustrie zum Beispiel, in der modernen Kultur, in der modernen Musik. Rock und Pop sind noch harmlos, aber auch schon ganz deutlich geprägt von der satanischen Aktivität und Verführung, was alles nachher kam, bis hin zu den Screamo-Musik und wo du die Hölle hörst, wenn du diese Musik hörst. Die Hölle, nichts anderes. Und es ist genau das. Oder denken wir an die Filmindustrie. Es scheint alles so harmlos. Wenn wir wüssten, wenn wir auch Untersuchungen lesen über Machenschaften in Hollywood, wenn wir Untersuchungen lesen oder auch analysieren, was auch so harmlose, in Anführungsstrichen, Walt Disney-Filme zeigen. Das ist Esoterik und Okkultismus pur, fein säuberlich mit rosaroten Gewändchen überdeckt. Die Menschen sehen es nicht. Die Christen haben oft kein geistliches Unterscheidungsvermögen mehr. Denken wir an das ganze Thema Internet-Gaming. Das ist Okkultismus pur in ganz vielen Spielen. Es gibt einen Gradmesser. Ich bin mir sicher, dass dies ein Gradmesser ist, der okkulten, esoterischen, dämonischen Durchflutung der Bevölkerung. Zwei Dinge, die die Bibel auch klar anspricht. Piercing und Tätowierung. Stellt euch vor, es gibt kaum mehr Menschen, die keine Tätowierung tragen. Das ist ein Gradmesser, wie sehr sich diese Gesellschaft an den Teufel bereit ist zu verkaufen. Nichts anderes. Die Bibel spricht davon. Und das Enorme ist, dass vieles so harmlos dargestellt wird, verharmlost wird. Bedenken wir an die Überflutung mit fernöstlichen Techniken, Entspannungstechniken, so genannt oft. Die Normalisierung, Verharmlosung zum Beispiel von Yoga. Yoga ist nichts anderes als eine klare esoterische Philosophie, die dahinter steht. Eine mystische Psychotechnik. So umschreibt sich der Begriff selber. Denken wir an all die Methoden, sei es Reiki, sei es die Kundalini, Schlangenkraft, überall liest und hört man davon. Je mehr Menschen oder je mehr sich ein Mensch Schritt für diese Philosophien und Kräfte öffnet, desto mehr kann Satan den Menschen besetzen, in Beschlag nehmen, ihm vorgaukeln, er sei ja eine wunderbare, mitleidvolle und engelshafte Kraft. Wie nennt Paulus ihn? Den Engel des Lichts. Er kommt fast immer als Engel des Lichts und nicht als röhrender Löwe. Es beginnt im kleinen, doch völlig harmlosen. Man könnte es etwas pointiert ausdrücken. Es beginnt mit Hollywood und endet mit Hölle. Das ist die Realität. Das ist unsere Gesellschaft, unsere Umgebung. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Judas Iskariot als Jünger Jesu begonnen hat. Er hat als Jünger Jesu begonnen. Er wurde von Christus auserwählt. Genau wie die 11 anderen Jünger auch. Und er wurde sogar von ihm ausgesandt, zusammen mit den anderen Jüngern, Matthäus 10. Ausgesandt, um allen Stämmen Israels die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu bringen und Wunder zu wirken. Ja, sogar haben sie Menschen von dämonischer Besessenheit befreit, die Jünger, durch die Kraft, die Christus ihnen gab. Auch Judas war dabei. Wie recht hat doch die Bibel, wie recht haben doch zum Beispiel die Sprüche, wo wir lesen, mehr als alles andere, behüte dein Herz, dein Innerstes. Oder wenn wir denken, wie Christus eindringlich warnt, gerade soeben in ein paar Verse vorher, Lukas 21, 34, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit. Und ich kann euch garantieren, dass er hier nicht nur alkoholisches Betrunkensein meinte, sondern dass er den Rausch und die Trunkenheit dieser Welt meinte, die ich soeben beschrieben habe, wie sie in unserer Gesellschaft vorliegt. Dass eure Herzen nicht beschwert werden durch den Rausch dieser Welt. Das ist die Absicht des Feindes, die Menschen zu belemmen, zu berauschen. Dann sind sie viel einfacher führbar. Warum ist es so einfach, die ganze Welt mit Lügen vollzustopfen? Mit Lügen vollzustopfen. Das wäre vor ein paar hundert Jahren nicht möglich gewesen. Ich bin mir ganz sicher, nicht möglich gewesen. Das, was wir heute Augenzeugen sind. Nur haben wir Schwierigkeiten, das dem Richtigen, der richtigen Ursache zuzuordnen. Aber das ist eine ganz direkte Ursache. Diese Dämonisierung, diese durch Mischung der ganzen Bevölkerung, der ganzen Gesellschaft, der ganzen Kultur mit all den okkulten Themen, die ich aufgezählt habe. 1. Thessalonicher 5, 22, ganz ein kurzer Vers. Ich wünschte, wir könnten ihn alle tief verinnerlichen. Dort sagt Paulus den Thessalonichern: Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wer Christus nachfolgen will, wer ein Jünger Jesu sein will, der wird sich diese Aufforderung tief einschreiben. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er deutet an damit, wie vielfältig die Gestalt des Bösen ist. Wie wichtig ist es, dies mit Entschlossenheit umzusetzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn es gibt keine spielerische Harmlosigkeit mit den dämonischen Mächten. Es gibt keine Harmlosigkeit. Wir wollen jetzt hier weiterfahren. Was hat denn Judas mit der religiösen Elite abgemacht? Vers 4. Und er ging hin und besprach mit den obersten Priestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Wir erfahren weiter hinten im Kapitel, wie er das, was sie abgemacht haben, an Auslieferung, an Kennzeichnung. Denn er wollte es ja in der Finsternmasse machen, irgendwann nachts, wegen dem Volksauflauf. Und da musste man doch den Richtigen erkennen. Wie hat er ihn gekennzeichnet? Mit einem Kuss. Mit einem Kuss. Ihn, den Sohn Gottes, mit einem Kuss verraten. Christus sagt über Judas Ischariot, im Matthäusevangelium. Es wäre besser für ihn, wenn er nicht geboren wäre. Das ist eine gewaltige Aussage von Gott selber über einen Menschen. Gott ist es, der das Leben gibt. Jeder Mensch hat sein Leben von Gott empfangen. Um einmal zu ihm zurückzukehren, um sich ihm vor ihm zu demütigen, im Glauben Christus anzunehmen und zu Gott zurückzukehren. Und wenn ein Mensch, der noch lebt, Gott selber über ihn sagt, es wäre für ihn besser, wenn er nicht geboren wäre. Es gibt keine Möglichkeit, den Schrecken davon zu beschreiben. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, wie er geendet ist auch. Er hat sich erhängt, ist dann irgendwie einmal von seiner Erhängung abgefallen und sein ganzer Körper ist aufgeplatzt. Aber das war nur das Körperliche. Wenn wir an seine Seele denken. Gemäß dem Talmud, der rabbinischen Auslegung des Alten Testamentes, musste an jedem Wochentag, an jedem Tag der Woche, im morgendlichen Gottesdienst im Tempel ein bestimmter Psalm vorgetragen werden. Und am Mittwoch war es jeweils Psalm 94. Ich möchte ihn kurz aufschlagen. Das wurde an diesem Tag, als dieses Komplott und dieser Verrat beschlossen wurde, an diesem Tag hätten alle Hohenpriester, alle Elite hätten im Tempel diesen Psalm hören können. Und haben ihn wahrscheinlich gehört. Dieser Psalm 94, man könnte ihm folgenden Titel geben: Gegen die gottlosen Frevler, die sich gegen Gott und seinen Messias verschworen haben. Dann beginnt es: Du Gott der Rache oder der Vergeltung. O Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor. Erhebe dich, du Richter der Erde. Gib den Hochmütigen ihren Lohn. Wie lange sollen die Gottlosen, o Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Sie halten viele und freche Reden. Stolz überheben sich alle Übeltäter. Denken wir an die heutige Elite. Dein Volk, o Herr, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil. Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und ermorden Waisen. Gegen die Schwächsten richten sie sich, wissen wir heute. Vers 7, und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht. Und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Heute sagen die gleichen Leute, der Herr im Himmel, es gibt ihn nicht. Wir sind Herr. Nehmt, Vers 8, nehmt doch Verstand an. Ihr Unvernünftigen unter dem Volk, ihr Toren, wann wollt ihr einsichtig werden? Was sagt der Herr denn hier? Er sagt nichts anderes als, bekehrt euch von eurer Bosheit. Er bietet wieder die Vergebung an, wenn sie umkehren würden. Was für ein Gott! Er sieht und hört sehr wohl. Und er wird in Kürze aktiv eingreifen in das Geschehen auf dieser Welt. Da können wir auch ganz sicher sein. Gott sieht alles, jeden bösen Plan, jeden bösen Gedanken. Und er wird richten und Rache nehmen an allen, die nicht Buße tun. Ich lese noch Vers 11. Der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Vers 12 und 13. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst oder erziehst und den du aus deinem Gesetz belehrst, aus deinem Wort, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Man muss wissen zu diesem Ausdruck, der kommt ja oft vor, auch in den Psalmen, der Ausdruck Gottlose. Der Gottlose, da haben wir oft eine falsche Vorstellung. Das seien so Agnostiker, atheistische Menschen. Nein! Die Bibel versteht etwas ganz anderes unter Gottlosen. Und Gottlose sind hochreligiöse Menschen, die das Wort Gottes oft sehr gut kennen, aber einfach über das Wort Gottes hinweggehen. Keine Achtung davor. Sie kennen es, sie zitieren es, sie wissen genau, was steht in der Bibel. Aber sie halten sich in keiner Art und Weise daran. Das ist die Definition von Gottlosen, gerade in den Psalmen, das müssen wir uns bewusst sein. Vers 14 möchte ich noch lesen dort und 15. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück. Das heißt, er wird wieder Gerechtigkeit herstellen. Und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Noch Vers 21 und 22. Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten. Ein ganz direkter prophetischer Hinweis auf das, was an diesem 9. April im Jahr 32 geschah. Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden, mein Gott, der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Das wurde an diesem Tag vorgetragen, vom Chor. Es gab einen Chor im Tempel und es gab Musikanten. Vorgetragen, vorgesungen. Ich möchte in Lukas 22 weiterfahren mit dem Vers 7. Ab Vers 7. Ich lese den Vers. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Das heißt, wir sind einen Tag später, es ist jetzt Donnerstag. Und das war der Vorbereitungstag für das Passamahl. Wir wissen, nach jüdischer Vorstellung begann der neue Tag beim Sonnenuntergang. Also man musste vorbereiten, um dann am Freitag das Passafest beenden zu können. Nämlich in der Nacht auf Freitag. Das war, galt schon als Freitag, die letzten Stunden, die für uns noch Donnerstag wären. Es ist also jetzt der 14. Nisan oder der 10. April 32 hier mit diesem Donnerstag. Der Tag des Passafestes mit den anschließenden Tagen der ungesäuerten Brote. Ich lese Verse 8 bis 13 noch. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt in das Haus, wo er hineingeht. Und sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, Wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Gegen Abend also wollte der Herr dieses sein letztes Passamahl zusammen mit seinen geliebten Jüngern essen. Das brauchte einiges an Vorbereitungen. Der Talmud schreibt vor, dass alle auswärtigen Besucher des Festes, und wir können uns vorstellen, wie viele das waren, dass alle auswärtigen Besucher des Festes in Jerusalem ohne Bezahlung in irgendeinem Haus oder Raum aufgenommen werden mussten. Was für eine sinnvolle Einrichtung, nicht wahr? Jeder konnte sich darauf verlassen. Ich habe das Recht, als auswärtiger Besucher des Festes einen Platz zu bekommen. Ohne Bezahlung. Und so schickt also der Herr jetzt Petrus und Johannes los, um ein Zimmer auf dem Dach eines Hauses, der Obersaal, die Flachdächer hatten ja häufig einen Saal, ein Zimmer noch aufgebaut, um so ein Zimmer zu reservieren und alles vorzubereiten. Und die beiden hielten sich ganz genau an die Anweisungen des Herrn. Und sie durften erleben, wie sich alles genau erfüllte. Auch uns wird ja das Wort Gottes, das Wort Jesu Christi, nie in die Irre führen, wenn wir uns genau daran halten. Wie auch der Psalmist im Psalm 119 das auch ausdrückt, ich hüte mich, gegen dein Wort zu handeln. Und es lohnt sich. Es kam alles genau so, wie Christus ihnen angekündigt hat. Was bedeutete es nun für die zwei Jünger, das Passa vorzubereiten? Nun, sie mussten zuerst ein einjähriges Jungtier erwerben. Und dieses musste beim Altar auf dem Tempelplatz geschächtet werden. Die Schlachtung all der vielen Tiere hatte zwischen 15 und 17 Uhr stattzufinden. So war es vorgeschrieben. Und das war logistisch eine riesige Herausforderung. Und darum waren alle 24 Priesterabteilungen im Einsatz. Das waren Tausende von Priestern. Auf den Tempelplatz führte ja von Bethlehem her ein Wasserviadukt. Und dort auf dem Tempelplatz in eine Zisterne. Roger Liebi schreibt, dass man heute noch genau weiß, und wo diese Zisterne liegt. Und aus dieser Zisterne durch ein Wasserrad wurde das Wasser befördert, welches das viele Blut in einen Kanal ins Kidrontal schwemmte, zwischen der Ostseite der Stadtmauer und dem Ölberg ist das Kidrontal. Und man geht davon aus, dass an diesem Tag ungefähr 250.000 Jungtiere geschächtet wurden. Und anschließend brachten Petrus und Johannes das Tier in den Obersaal und bereiteten alles vor. Jetzt versetzen wir uns einmal in die zwei Jünger, Petrus und Johannes. Welch großen Eindruck musste all das Geschehen auf die beiden gemacht haben. Vor allem dann später im Rückblick. All das vergossene Blut der Tiere. Und dann kurz darauf die blutige Hinrichtung des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Wie gewaltig wurden da ihre Herzen erleuchtet mit der Erleuchtung. Unser Herr Jesus Christus ist unser wahres Passahlamm, das sich wegen unseren Sünden schlachten ließ, freiwillig, um uns zu erlösen vor dem ewigen Verderben, das den Satan und alle, die sich von ihm täuschen ließen, ereilen wird. Welch ein Preis hat Gottes Sohn bezahlt für unsere Errettung und die Befreiung aus der Macht Ägyptens oder aus der Macht der Finsternis. Wie unfassbar groß ist die Liebe Gottes, dass Christus für uns auf diese Weise gestorben ist, als wir noch Sünder waren, von diesen Zusammenhängen noch nichts verstanden haben. Das sind die Gedanken, die sich Petrus und Johannes mit Sicherheit im Rückblick gemacht haben. Und wie anders haben sie dann später sicher zum Beispiel Jesaja 53 gelesen. Ich zitiere ein paar wenige Verse aus dieser zentral wichtigen Stelle. Jesaja 53, ab Vers 4. Fürwahr, er, gemeint ist der Messias, er hat unsere Krankheit bzw. Schande, Verderben getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn aber für bestraft und geschlagen von Gott. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und wie ernst hat es Johannes gemeint, als er als alter Mann in seinem Evangelium schrieb, im Kapitel 1, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Oder in Offenbarung 1, auch geschrieben von Johannes, Offenbarung 1, Vers 5, er hat uns geliebt und hat uns von unseren Sünden gewaschen in seinem Blut. Und in Kapitel 7, Vers 14, wo er über die Erlösten spricht, sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Oder im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, das beschreibt das Alltagsleben, nicht das Sonntagsleben, das Alltagsleben eines wiedergeborenen, gläubigen Menschen, im Licht zu wandeln, im göttlichen Licht. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, Gott selber, im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Was für eine Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Unsere Gemeinschaft in der Gemeinde, sie beruht auf dieser Tatsache, auf dem vergossenen Blut Jesu Christi. Wir lieben einander, weil wir wissen, der Herr hat uns erlöst. Wir lieben die Brüder, weil wir lieben den, der auch den anderen erlöst hat, schreibt Johannes weiter in seinem Brief. Und wir lieben über alles unseren Herrn, unseren Gott, auch den Gott Jesus Christus, der Mensch Jesus Christus, der zur Rechten Gottes jetzt erhöht ist und sich für uns verwendet, für uns Fürbitte tut. Wie lieben wir ihn? Wie dürfen wir wissen, er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist? Da merken wir, wenn wir die Briefe gerade eines Johannes so lesen, aus dieser tiefen Erfahrung, die er da an diesem Donnerstag gemacht hat, wie real es geworden ist für ihn. Und darum schreibt er auch, Geliebte, wir wissen aber, dass wir Gottes Kinder sind. Wir wissen es. Es ist nicht ein Wahrscheinlichkeitsglaube. Wir wissen, dass wir erlöst sind durch das Blut Jesu Christi. Von einem Augenzeugen aufgeschrieben, der es selber gesehen hat. Oder denken wir auch an Petrus. Das ist ja auffällig, dass vor allem Johannes, der Apostel Johannes und der Apostel Petrus auch so klar von dem Lamm und seinem vergossenen Blut spricht. Das, mit dem möchte ich aufhören, möchte noch lesen. 1. Petrus 1. Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern losgekauft mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Auch Petrus hat es erlebt. Auch Petrus hat es gesehen, wenn er auch durch große Tiefen hindurch noch ging. Aber das hat er geschrieben wenige Jahre vor seiner eigenen Hinrichtung, um Jesu willen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Erlöser bist. Wir danken dir für dein Wort, dass wir es haben dürfen. Wir danken dir für Petrus, für Johannes, für all die von dir geleiteten Autoren, die geleitet durch den Geist Gottes Wort für Wort niedergeschrieben haben. Und wir dürfen es heute noch lesen, wie wenn es heute geschrieben worden wäre. Durch deine bewahrende Kraft. Wir danken dir, Herr, dass du das Lamm Gottes geworden bist, dass du den Weg gegangen bist des Gehorsams, des Tun von Gottes Willen. Und darum sagst du es auch so oft, Herr, dass die Echtheit eines Christen, eines Nachfolgers ausmacht, dass er dir nachfolgen will, dass er ebenso in allem den Willen Gottes tun will. O Herr, gib uns ein starkes Sehnen danach, deinen Willen zu tun, dir wohl zu gefallen in allem unserem Wandel. Danke, dass wir wandeln dürfen im Licht, im göttlichen Licht und dass wir so auch Gemeinschaft haben dürfen mit dir, Herr, mit dem höchsten Gott, Gemeinschaft als kleine, unwürdige Menschen. Wir loben und preisen dich, Herr, auch für die Gemeinde, für die Einrichtung der Gemeinde, die du gegeben hast. Und dass wir einmal in Ewigkeit dich loben und preisen dürfen, bekleidet mit Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist. Wir danken dir, treuer Herr. Segne du ein jedes, stärke du unser Inneres, unsere Herzen im Blick auf dich. Gib uns Entschlossenheit, Herr, in dieser Zeit, in der wir leben, im Licht zu wandeln und uns abzukehren von aller Finsternis, von allem, das auch nur den Anschein vom Bösen hat. Wir danken dir, du treuer Herr. Du bist unsere Zuversicht. Amen.